15. Punkt. Ein Muslim, Jugendliche, muss sich erziehen, nicht in Luxus zu leben. Ein muslimischer Jugendliche, um die richtige Verständnis zu haben, damit er das richtige Verhalten hat, muss nicht hinter Luxus laufen und nicht, muss nicht ein Leben haben, ein angenehmes Leben. Denn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und die Sahabe haben nicht hinter Luxus gerannt und haben nicht versucht, ein angenehmes Leben zu haben. Was heißt ein angenehmes Leben? Das heißt wegen Reichtum, sich zu bereichern, ein großes Haus zu bauen. Das waren nicht ihre Ziele. Angenehme Leben bedeutet, du lebst in Gottesfürchtigkeit. Das ist dann richtig. Dass du versuchst, in Gottesfürchtigkeit zu leben, das ist die angenehmste Leben. Aber dass du die Dunya für dich als angenehm machen willst, umwandeln willst, das ist falscher Verhalten und das dürfen wir nicht. Das dürfen wir auf keinen Fall. Sondern, liebe Brüder in Islam, wir erziehen uns, indem wir nicht in den Gaben uns vergessen. Denn Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagt uns das im Hadith, warnt uns, dass wir in den Gaben uns vergessen. Wir dürfen nicht die Gaben verleugnen, aber wir machen nicht die Gaben zu unserem Ziel. Unser Ziel ist Gottesfürchtigkeit. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat monatelang zu Hause nichts gegessen. Hatte nicht mal Fleisch, nicht mal das Ofen wurde gebrannt. Hatte nur zwei Sachen zum Essen, 3 Monate lang. Wasser und Dattel, trockene Dattel, ganz feste, harte Dattel, was von der Ernte noch übrig geblieben war, das hat er monatelang gegessen. Der war für ihn war dankbar, hat niemals sich beschwert. Die Sahabe haben für wegen ein Dattel gearbeitet und hat das reicht genug gesehen. Deswegen muss der muslimische Jugendliche sich ein Ziel setzen, nicht reicher Mann zu werden, das muss er von seinem Kopf rausholen, sondern er muss sich ein Ziel haben, für Islam eine Aushaltekraft zu haben. Weil wenn jemand lebt in Luxus, lebt in einem guten Zustand immer, in einem reichen Zustand, er wird nicht treu bleiben können. Weil wenn er wird bedroht, wir nehmen dir dein Auto weg, dein Haus weg, du wirst, dein Lohn werden wir dir wegnehmen, was tut er? Er wird nachgeben. Okay, ich bleibe, wie ihr wollt. Und das passiert heute. Gibt es viele Imame, gibt es viele Gelehrte, die im Staat arbeiten und der Staat bedroht, sagt, wer eine Kritik über mich, du wirst alle deine Gehälter wird eingefroren, du kriegst keine Rente mehr, gar nichts. Was sagt, oh, das darf ich nicht verlieren, ich akzeptiere alles, was ihr sagt. Und ich werde nur das sagen, was ihr wollt. Das dürfen wir nicht. Deswegen, ein Jugendlicher muss lernen, die Härte und nicht die Luxusleben. Weil ein Luxusleben kann ihn nicht standfest machen. Und Luxusleben wird in seinem Herzen eine Krankheit bringen, dass er die Dunya liebt und für Dunya alles tun würde. Aber wenn er die Härte, die Ausdauer hat und für Allah lebt, so wird er was erreichen? So wird er erreichen, dass er standfest bleibt in der Religion. Ja, muqallib al-qulub, thabbit. Ja, muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. O, derjenige, der die Herzen umwandelt, befestige mein Herz in deinem Religion. Wie kann er dein Herz befestigen, wenn du nur nach Luxus suchst, nach schönem Leben suchst und nach Reichtum haben willst? Du musst erstmal diesen Herz für Allah geben. Opfere ihn mal für Allah. Opfere ihn mal. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat geblutet. Sein Körper wurde geblutet, wurde ihm Leid zugefügt. Alle Propheten wurde Leid zugefügt. Und er war geduldig und war zufrieden und hat geblieben an seinem Standpunkt. Aber jemand ist abhängig von den Menschen, weil er ist, hat Gier nach Dunya, so wird er das verlieren. Mein Vater hatte mir mal gefragt, als ich in Medina zum Studieren gegangen bin, hat gesagt, wieso willst du studieren? Und er war gegen, dass ich studiere in Saudi-Arabien und ich wollte ihm die Sache schön zeigen, damit er auch befürwortet, dass ich studiere. Ich habe gesagt, ja, wenn ich abschließe, dann ich werde Imam in einer großen Moschee und ich kriege ein Gehalt und deswegen erlaubt mir, dass ich studiere. Hat gesagt, wegen das gehst du dann, ich erlaube dir nicht. Ich erlaube nicht dir, dass du deine Religion danach verkaufst. Habe ich gesagt, Jazakallah khair, Alhamdulillah. Weil ich wollte seine Erlaubnis, ich muss seine Erlaubnis haben. Und ich wollte ihm halt die Sache schön zeigen. Aber dann hat er gesagt, wenn du für das studierst, dann ich erlaube dir. Ich will nicht, dass du deine Religion verkaufst. Und hat mir dann eine Geschichte erzählt. Hat das mir mein Vater eine Geschichte erzählt. Hat gesagt, gab es mal einen Gelehrten, irgendwo in Irak oder in Ägypten, in einem islamischen Land, früher, sehr früher, und der hat mit seinem Ehefrau zusammengelebt und habe keine Kinder und waren sehr arm. Und der Sultan hat ihm immer Job angeboten, werde mein Richter, werde in dieser Stadt der Richter, dass du hast eine Position und du kriegst ein Gehalt und Lohn. Aber dieser Gelehrte hat das abgelehnt, hat gesagt, du bist ungerecht. Wenn ich Richter werde, du und deine Leute werden mich zwingen, manchmal Urteile zu geben, was für euch sein muss, für eure Interesse sein muss. Und das ist gegen Islam, gegen Scharia. Und das werde ich niemals tun. Deswegen hat er abgelehnt, eine Arbeit anzunehmen von diesem Sultan. Und hat in einer Armut gelebt, dass er nur mit Brot und Wasser gelebt hat. Nur was genug gereicht hat. Danach, nach einer Zeit, ist ein königlicher Befehl gekommen, dass alle Gelehrten der Landes, sollen ins Palast kommen zum König, und ist Befehl, Pflicht, und werden dort monatelang Tagungen machen, Konferenzen halten, und dann wird dort Beschlüsse gemacht, und dann sollen wieder alle nach Hause gehen. Und er ist dann in diesem Termin auch gegangen, weil die Soldaten sind gekommen, haben jedem gesagt, du musst gehen zu diesem Palast. Und er ist gegangen und hat 3 Monate in diesen Tagungen teilgenommen. Nach 3 Monaten ist er zurückgekommen nach Hause und die Frau hat ihn empfangen in schöner Art und Weise und hat ihm das Brot, alte Brot und Wasser hingestellt. Der Gelehrte hat das angeschaut, Wasser und Brot, und hat gesagt, ich bin satt, ich esse nicht. Aufgestanden. Es ist Maghrib geworden, die Frau hat dasselbe gebracht, Brot und Wasser. Hat gesagt, ich kann nicht essen, ich bin noch satt. Nächste Tag im Frühstück, die Frau bringt Wasser und Brot und sagt, hier bitte Mann, essen wir zusammen. Sagte, danke, ich kann nicht essen. Die Frau hat verstanden, dass dieser Mann, der Gelehrte, im Palast nach 3 Monaten sich vergnügt hat mit Essen, mit dem Opfertieren, was dort geschlachtet worden ist, und mit Fleisch und so weiter. Gegessen hat und Früchte, alles Mögliche, und jetzt kann er nicht das Magen ertragen, dass er mit Wasser und Brot aushält. Und die Frau war schlau, hat gesagt, geh, akzeptiere diese Posten als Richter, damit wir haben Gehalt, und wir können dann kaufen, und dann werde ich dir das vorbereiten, dass du auch essen kannst, sonst wirst du sterben. So, wenn du weitermachst, wirst du bald sterben. Lieber geh und akzeptiere vom Sultan diesen Richterposten. Dass du bist der Richter vom Sultan und kriegst dann Monatsgehalt. Und ich werde dir dann alles, was du haben willst, was du im Palast gegessen hast, die ähnliche Sachen kaufen und du kannst davon essen. Und hat gesagt, ist gut, Jede, das mache ich. Und ist gegangen und ist Richter geworden, hat Geld bekommen und so weiter. Als Zahlungstag war, beim Sultan muss er hingehen und muss von dem Person, der für die Kasse zuständig ist, muss seinen Lohn bekommen. Und damals wurde in islamischen Ländern Gold bezahlt. Gab es keine Banknoten, sondern waren Goldmünzen. Und der zuständige Beamte hat ihm die Goldmünzen in die Hand gegeben, den Sack voll mit Goldsack, die Taler. Und hat dieser Gelehrte diesen Sack aufgemacht und das Gold überprüft, ob das echt ist oder nicht. Hat mit seinem Zahn diese Taler was gemacht, geschleift, um zu überprüfen, ob das ein Metall ist oder ein echtes Gold ist. Weil ein Gold, wenn du ihn auch schleifst, bleibt es immer noch Geld, wird nicht seine Farbe ändern. Aber wenn es Metall, das heißt, es ist reingelegt worden. Deswegen, der Beamte hat sich gewundert, wie dieser Gelehrte gierig ist und das Goldmünze in seinen Mund reintut und überprüft, ob das echt ist oder gelogen. Und daraufhin er sagt, ja Scheich, o Gelehrter, wie kannst du sowas für uns machen? Schämst du dich nicht, dass du zweifelst an diesen Goldmünzen und vor uns sogar in deinen Zahn reinnimmst, in deinen Mund und überprüfst, ob das echt ist oder nicht? Und jetzt kommt das Antwort. Und das ist das, was mein Vater gesagt hat. Hat gesagt, Junge, Beamter, ich habe wegen dieser goldenen Münze meine Achiret verkauft. Und jetzt will ich nicht in Dünya betrogen werden. Ich habe wegen dieser Goldteile meine Achiret verkauft. Und jetzt, ich will nicht, dass ihr mich noch dazu reinlegt. Habt ihr verstanden? Deswegen, liebe Brüder, müssen wir aufhören, einem Luxusleben zu suchen. Islamische Jugendliche darf nicht sein Ziel machen, Luxus zu leben. Natürlich soll er schön leben, weil Allah ist schön und liebt das Schöne. Aber soll nicht seine Tag und Nacht nur Ziel sein, ich will diesen Mercedes kaufen, ich will unbedingt diesen Villa haben, ich muss einen Swimmingpool haben, ich muss unbedingt die neueste Anlage zu Hause haben. Das soll nicht sein Ziel sein. Sein Ziel ist, Allah nahe zu kommen. Das soll unser Ziel sein. Und so sollen unsere Jugendliche beschäftigen. Aber unsere Jugendliche heute versuchen, das zu haben, was hat Michael Jackson an. Versucht, diese Frisur zu haben, was diese Schauspieler hat. Oder ein Fußballspieler hat. Und beschäftigt sich mit Sachen, was ihn fertig macht, körperlich. Und wenn du über ihm Islam erzählst, er hat kein Interesse. Wieso? Weil er hat andere Ziele. Deswegen sagt Al-Salam, man soll nicht in viele Genuss leben. Und in einem anderen Hadith sagt, je mehr man in dieser Welt Genuss gelebt hat, von Dünya, desto weniger wird er in Jannah das Genuss bekommen, in Akhirah. Und je mehr er hat hier gelitten, in dieser Welt, hat arm gelebt, desto mehr wird er vom Genuss vom Paradies bekommen. Deswegen Jannah, das Paradies, die ewige Leben, ist für uns das Beste, was wir erreichen können. Das Ewige, was bleiben wird. Deshalb sollte von den Jugendlichen das Ziel sein, dass wir sie erziehen, das Akhir zu bekommen. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. Sagt, das Genuss von der Welt ist wenig, gering. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ. Und das ewige Leben, Akhirat, das Paradies, ist besser. Für wem? لِمَنِ اتَّقَى. Für die Leute, die gottesfürchtig sind. Weil nur Gottesfürchtige werden ins Paradies kommen. Wer nicht gottesfürchtig ist, für ihn ist besser diese Welt. Weil dort er wird nichts bekommen. Aber wer ist gottesfürchtig? Für ihn ist diese Welt nicht nützlich. Soll nicht hinterherlaufen, sondern soll das Akhirat wünschen, wie Allah Azzawajalla sagt. Das muss unser Ziel sein, liebe Geschwister. Dann noch ein Punkt. Noch ein Punkt bei der Erziehung, was wichtig ist. Letzter Punkt, dann hören wir auf. Letzter Punkt bei der Erziehung, was dem Jugendlichen gegeben werden muss, ist, in die Erziehung geben, er soll fest überzeugt sein. Jeder muslimische Jugendliche muss so erzogen werden, und dass er diese feste Überzeugung hat, dass Allah Azza wa Jalla ist mit uns. Allah Azza wa Jalla ist mit den Gläubigen. Und dass der Hilfe von Allah Azza wa Jalla, der Sieg wird bald kommen. Du musst der Muslim glauben. Du kannst nicht verlieren als Muslim. Du kannst nicht verlieren als Gläubiger. Egal was dir zustößt, Allah wird dich belohnen. Weil sagt der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam, egal was passiert dem Gläubigen, vom Krankheit, vom Schufterei, vom Sorge, vom Leid, vom Schmerzen, sogar ein Dornstich in seinem Haut, was er bekommt, wird für ihn ein Grund sein, dass Allah Azzawajalla seine Sünden von diesem Person, von dem Muslim, tilgt, bereinigt. Deswegen, du hast nichts zu verlieren. Bleib treu in deinem Religion. Deswegen sagt Allah Azzawajalla im Surah Ar-Rum, Vers Nummer 47, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Und auf ist, sagt Allah Azza wa Jalla, auf uns ist eine Pflicht geworden, dass wir dem Gläubigen helfen, unterstützen. Deswegen, lieber Bruder, wenn du dieses Gefühl hast, dass du bist gar nicht alleine, auch wenn die ganze Menschheit gegen dich was tun möchte, Allah Azza wa Jalla ist mit dir. Und was Allah dir zugeschrieben hat, ist nur für dich das Beste. Das musst du so wissen. Und wenn du mit diesen Absichten deine Religion praktizierst, wirst du standfest bleiben können. Weil du weißt, keiner kann dir was Schaden fügen. Nur so viel, was Allah geschrieben hat. Und keiner kann dir Nutzen geben, nur so viel, wie viel Allah Azza wa Jalla dir es geschrieben hat. Deshalb, lieber Bruder in Islam, Überlege richtig, für was du arbeitest. Was ist deine Beschäftigung? Überlege richtig, wie du musst dich verhalten. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Das darf das Versprechen von Allah Azza wa Jalla. Und das ist das größte Wunder, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht hat, den Koran und Karim. Und dieser Vers zählt zu den größten Wunder, was der Koran sagt. Sagt Allah Azza wa Jalla, er ist es. Allah ist es, der den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit nützlichem Wissen, Rechtsleitung und mit dem wahren Religion entsandt hat. Und diese Religion wird über alle Religionen über ihnen sein. Auch wenn die Götzendiener es nicht möchten. Auch wenn die Götzendiener alles tun werden, um das zu stoppen, werden sie es nicht schaffen. So müssen die Jugendlichen das glauben. Und das ist die Frage hier, bin ich in dieser Sache, habe ich meinen Teil oder nicht? Ist meine Tätigkeit hier vorhanden oder nicht? Arbeite ich in dieser Sache oder nicht? Weil das wird sowieso passieren, ob wir es wollen oder nicht. Allah sagt, Islam wird die größte Religion sein. Und heutige Wissenschaft sagt, jeder sagt, dass Islam ist die größte Religion der Welt. Ist die größte Religion der Welt. Ist das passiert oder nicht? Das heißt, alles, was uns Allah von Botschaften gegeben hat in dieser Welt, ist passiert. Aber wo bin ich von dieser Botschaft? Wo ist mein Teil von dieser Botschaft? Was habe ich dafür getan? Und das ist die Frage. Somit haben wir, liebe Brüder, diese 16 Punkte gelernt, wie ein muslimischer Jugendlicher mit richtigem, gesundem Verständnis erzogen wird. Und dann gibt es noch in diesem Fach ein Thema, wo wird erklärt, von welchen falschen Verständnissen muss der Jugendliche fernbleiben. Von welchen falschen Verständnissen muss der muslimische Jugendliche aufpassen und achten, und das werden wir inshallah in einem anderen Unterricht euch erzählen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين.